Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Ja, hallo Andreas. Mein Name ist Tom Jacobi, alias Erntehelfer im Wikifolio. Und ich freue mich hier jetzt zum dritten Mal mit euch ein Interview führen zu können bezüglich meines Doppelanalyse-Wikifolios, das sich jetzt in den schweren Marktphasen ja zum Glück ganz gut über Wasser hält.
12,6% durchschnittliche Performance pro Jahr seit 10 Jahren, so ungefähr der Track Record. 2023, ist das jetzt eigentlich ein gutes Jahr fürs Wiki? Die vergangenen Wochen, die waren ja doch wieder turbulent und haben doch so ein bisschen an Top-Performance dann geknabbert. Wie gehst du damit um?
Genau, also wenn man sich das mal anguckt auf Jahressicht, also man nimmt jetzt von heute genau 12 Monate, dann bin ich bei plus 11,9%. Das ist, wenn man über Krise spricht, sicher erstmal was sehr Schönes. Gleichwohl ist mein Ziel, dass ich möglichst bald wieder an den Höchststand des Wikis, also bei 400 Euro, herankomme. Und davon sind wir natürlich noch ein Stück weg. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Umgebung, das Umfeld, das Sentiment für Aktien im Moment, wie wir alle wissen, nicht besonders gut ist, weil die Rezession in den Köpfen der Menschen ist, weil viele Unternehmen schlechte Zahlen schreiben, weil die Zinsen immer weiter gestiegen sind.
Und ja, für Small Cap jetzt mach bitte nicht den Small Cap Blues, ja. Ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Ich hätte gesagt, ey Leute, das sind Kaufkurse. Ja, wo kriege ich diese Top-Werte mit diesem Rabatt?
Genau so ist es eigentlich auch. Was ich sagen wollte ist, man muss das Ganze immer relativ betrachten. Ne? Wenn man sich auf Jahressicht den DAX anguckt, plus 11%, der SDAX nur plus 6,7%. Also man sieht, für Small Caps gibt es eigentlich ein besonders schlechtes Umfeld. Umso mehr freue ich mich ja, dass ich selbst den DAX mit meinen Small Caps geschlagen habe. Also die Auswahl war da wohl nicht so ganz schlecht. Und gleichzeitig ist es genau wie du sagst, die Kurse, die sind aktuell so niedrig, gerade wenn man Unternehmen im Portfolio hat, die weiter Gewinne machen, die vielleicht sogar eine positive Entwicklung durchgemacht haben, trotz der Krise, und da gibt es einige von, dann hat man da eigentlich etwas, was mehr wert sein müsste als vor der Krise, aber das durch den Sog mit runtergezogen ist. Und deshalb sind die Chancen von heute ausgehend eigentlich sehr groß auf Kursanstiege.
Was kannst du denn jetzt machen? Dein Ziel ist es, an diese 400 Euro wieder ranzukommen. Kurzfristig geht das vermutlich jetzt eher nicht, oder? Über was für einen Zeithorizont denkst du danach?
Nein, kurzfristig, ja, was heißt, geht das nicht? Kurzfristig ist man natürlich von diesen großen Börsenbewegungen abhängig. Ja? Also ich kann immer mir als Ziel setzen, dass ich relativ im Vergleich zu den Indizes besser sein möchte als die Indizes für meine Anleger. Und das klappt ja bislang auch wirklich ganz hervorragend seit 2013. Ich bin aber nicht unabhängig von dem Gesamtmarkt natürlich unterwegs. Ich schwimme quasi in einem Fluss und kann immer nur relativ zur Strömung performen. Das heißt, es wäre jetzt total unseriös zu sagen, ich will dann und dann wieder bei den 400 Euro stehen. Das hängt einfach massiv von diesem Gesamtmarkt ab. Aber ich kann einfach sagen, ich habe hier ein Portfolio, wo so tolle Unternehmen drin sind, denen es so gut geht, trotz aller Krise, dass das früher oder später entdeckt wird. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, spätestens zu Jahresbeginn, wenn die Leute wieder die Dividendensaison in den Blick nehmen und dann sehen, was hier teilweise ausgeschüttet wird, dann können da die Kurse eigentlich nur steigen.
Dann schauen wir doch mal ein paar einzelne Werte an, was da für Storys dahinter sind, wo das Wachstum dann herkommen soll. Du hast gerade gesagt, du schwimmst eigentlich in dem Fluss und kannst in Relation zu der Fließgeschwindigkeit dich dann da bewegen. Das ist eine Steilvorlage für unser erstes Unternehmen, und zwar Kraken Robotics. Da hast du kürzlich zugelangt. Es ist ein Unternehmen aus Kanada, das entwickelt, baut und verkauft kleine U-Boote, und zwar unbemannte. Ich bin jetzt die Generation, die mit Jacques Cousteau aufgewachsen ist, die Geheimnisse des Meeres, tolle Bilder, tolle Tierwelt unter Wasser, aber das ist vermutlich nicht so die Schlagrichtung von Kraken Robotics.
Ja, Kraken Robotics als kanadisches Unternehmen sicherlich eine Ausnahme in meinem sehr deutsch ausgerichteten Depot, deshalb auch nur mit 3,5% gewichtet, aber ein echter Small Cap und ein ja echt wahnsinnig interessantes Unternehmen mit gigantischem Wachstum. Du hast schon gesagt, sie bauen Unterwassertechnik, insbesondere Drohnen, aber auch stationäre Unterwassertechnik zur Beobachtung des Meeresgrundes für zivile und militärische Zwecke. Und wir merken ja aktuell, nachdem wir über Jahrzehnte eigentlich dachten, wir wären am Ende der Geschichte und militärisch und Sicherheitsmaßnahmen wären vielleicht gar nicht mehr so wichtig, merken wir jetzt, das stimmt überhaupt nicht. Und alle möglichen Staaten investieren heftig in ihre Militärtechnik, aber auch den Schutz von Anlagen, beispielsweise wenn Windparks errichtet werden, Offshore-Windparks, das soll ja eine ganz, ganz große Nummer werden. Natürlich muss man deren Sicherheit auch überwachen. Wir erleben hier in dieser Zeit, wie Pipelines angegriffen werden, wenn sie nicht ausreichend überwacht werden. Das heißt, wir müssen diese Infrastruktur schützen und das ist genau das, wo Kraken seine Stärken hat. Und deshalb wachsen die Umsätze da enorm. Wir sind gerade erst am Break-Even. Aber die Visibilität, die ist schon sehr gut auf weitere Umsätze. Die können sich eigentlich vor Bestellungen vieler NATO-Staaten, aber auch asiatischer Staaten im Moment kaum retten und kommen mit dem Wachstum kaum hinterher.
Na, da möchte ich jetzt nicht wissen, was da unter Wasser alles los ist, wenn da, keine Ahnung, geht das in die Hunderte, in die Tausende von diesen Mini-U-Booten, von den Unterwasserdrohnen, die da rumfliegen. Das muss ja auch jemand beaufsichtigen oder sind die mittlerweile auch schon so clever, dass die das mit KI, keine Ahnung, das schon selber machen können?
Also mittlerweile sind das noch nicht so viele. Es kommt so ein bisschen drauf an, welche Meeresgebiete man sich anguckt. Also in der Ostsee sagt man zum Beispiel, da hat man schon ein relativ gutes Netz an Überwachung. Die Ostsee wird ja manchmal auch so ein bisschen als Badewanne belächelt, auch wenn das sicherlich der Größe des Meeres eigentlich nicht ganz gerecht wird. Aber viele andere Meeresgebiete werden längst nicht so gut überwacht, obwohl sie teilweise wirtschaftlich oder militärisch umstritten sind. Ne? Betrachten wir die ganze Nordpolregion, betrachten wir, was da im südchinesischen Meer an Streitigkeiten geschehen, wo ständig die chinesische, philippinische, vietnamesische Marine aneinander geraten und teilweise sich mit Schiffen rammen. Das sind alles Gebiete, in denen eigentlich noch sehr wenig Überwachung stattfindet, in denen es einen großen Bedarf gibt an Schutz und an Sicherheit. Und hier gibt es noch sehr, sehr großes Potenzial. Diese Drohnen, die sind aber nicht völlig autark unterwegs. Die werden am Ende immer von Menschen bedient, zum Beispiel von Überwasserschiffen oder von zentralen.
Dann tauchen wir jetzt mal wieder auf aus den Pazifiken und Atlantiken dieser Welt oder aus den Badewannen aus der Ostsee und kommen zu ProCredit. Du hast geschrieben, mittlerweile eine echte AG. Also das heißt, die haben sich irgendwo jetzt weitergewandelt. Lerne ich jetzt hier. Ich kenne das Unternehmen nicht. Erzähl mal was darüber, was dich da so begeistert. Ist das mehr als die Tatsache, dass sie die Jahresprognose erhöht haben?
Ja, absolut. Also ProCredit hat eine ganz spannende Geschichte. Und sind als Mischung zwischen einem politischen Projekt und einem wirtschaftlichen Projekt nach Ende des Kalten Krieges gegründet worden. Da denken jetzt erstmal viele, oh, politisch ist das vielleicht gar nicht so wirtschaftlich, aber das Gegenteil ist der Fall, komme ich gleich zu. Sie sind gegründet worden, um eine Bankenlandschaft für kleine und mittelständische Betriebe in Osteuropa zu errichten. Denn nach dem Ende des Sozialismus gab es ja keine, also weder Bankenlandschaften noch kleine und mittelständische Betriebe, die nicht in Staatshand waren in Osteuropa. Also galt es da etwas aufzubauen und dann haben sich die Weltbank und die KfW zusammengetan mit privaten Investoren. Man wollte also sowohl die politische Förderung dabei haben, als auch eben private Investoren, damit sich das Ganze auch finanziell nachhaltig aufstellt und Gewinne erwirtschaftet. Und hat das gemacht. Zwischenzeitlich hatte man, aber das ist jetzt auch schon etwa 10 Jahre her, hatte man auch mal Ansätze in Afrika. Das ist aber alles vorbei. Mittlerweile hat man nur noch die Betreuung von KMUs in Ost- und Südosteuropa und macht in diesen Ländern wirklich hervorragende Geschäfte. Das Besondere bei ProCredit ist tatsächlich, dass sie erstens extrem nah an den Fördertöpfen sitzen, dadurch, dass eben die KfW mit im Boot ist und mittlerweile auch die Europäische Wiederaufbaubank, die hat nämlich die Weltbank mittlerweile abgelöst als Aktionär. Außerdem ist das Besondere, dass ProCredit ein Hausbankprinzip verfolgt. Das heißt, man macht eigentlich nur Geschäfte mit KMUs, die man sehr, sehr gut kennt, die alle ihre Bankgeschäfte nämlich über ProCredit machen. Und die dritte Säule ist die totale Digitalisierung des Geschäftsmodells, weshalb man sehr schlanke Kostenstrukturen hat. Ich habe also durch die Förderung einen sehr guten Zugang zu verschiedenen Fördersummen, auch zu Garantieprodukten, weshalb die Ausfallraten, die Kreditausfallraten bei ProCredit über viele Jahre immer sehr viel niedriger sind als bei allen anderen Playern, die in Osteuropa unterwegs sind. Ich kann dadurch sehr gute Angebote den KMU auch machen und ich verdiene eben sehr viel Geld, wenn die Ausfallraten unterdurchschnittlich sind. Wenn man sich die Gewinne anguckt, die ProCredit im Moment fährt, das ist wirklich toll. Man hat zugesagt, auch schon mehrfach bestätigt, dass man 30% des Jahresgewinns künftig wieder als Dividende ausschütten will ab kommendem Jahr. Man wird nach den jüngsten Prognoseerhöhungen etwa 2 Euro EPS machen. Das heißt, man kann da mit 60 bis 70 Cent Dividende pro Aktie rechnen. Das sind 10% Dividendenrendite. Da sieht man also, das Unternehmen, das ist wirklich toll aufgestellt, sowohl fundamental als auch von den Businesszahlen. Und es ist einfach total günstig bewertet. Deshalb bin ich da so gerne investiert.
Ja, wir sind fast am Ende unseres Interviews. Gib uns bitte nochmal ein Update. Was ist geworden aus deinem Liebling Sixt?
Sixt geht es eigentlich operativ sehr gut, kurstechnisch nicht ganz so gut. Das ist für diese Saison nicht ganz untypisch. Das hatten wir letztes Jahr tatsächlich auch schon zu dieser Zeit. Das liegt ein bisschen vermutlich an der Saisonalität, auch wenn man meinen sollte, dass dem Markt die Saisonalität eigentlich bekannt sein müsste. Aber Sixt verdient einen Großteil seines Geldes im dritten Quartal. Das ist die Feriensaison, da vermietet man besonders viele Mietwagen zu besonders hohen Preisen. Gleichwohl muss man eigentlich konstatieren, dass die Entwicklung Sixts im bisherigen Geschäftsjahr schon sehr gut war. Man hat zum Beispiel trotz Rezessionstendenzen das beste Q2 der Unternehmensgeschichte geschrieben. Also das heißt, von Problemen ist man sehr weit weg und das liegt natürlich an der sehr erfolgreichen US-Expansion insbesondere. Da verdient man mittlerweile eine ganze Menge Geld. Man hat nach dem ersten Halbjahr schon 2,50 Euro EPS erwirtschaftet. Wie gesagt, das Q3 ist eigentlich erst das Schwergewicht. Wenn man die Prognose von Sixt sich anguckt mit 500 Millionen EBT, kommt man so etwa auf 7,50 Euro EPS zum Jahresende. Bei einem Kurs der Vorzugsaktie von nur 54 Euro, ja, kann jeder rechnen, ist das jetzt irgendwie nur ein 7er KGV etwa. Das ist natürlich wahnsinnig günstig. Sixt ist als toller Dividendenzahler bekannt, als Wachstumsunternehmen eigentlich. Kann man sagen, das sind klare Kaufkurse aktuell, ohne dass ich jetzt hier echte Empfehlungen aussprechen möchte. Aber das ist meine Analyse zumindest und deshalb ist es aktuell mein größter Depotwert.
Da bräuchte man ja eigentlich fast gar keinen Erntehelfer bei solchen Titeln. Aber wir haben ihn natürlich, Tom Jacobi ist der Erntehelfer und wir sprachen über sein Wikifolio-Doppelanalyse. Dankeschön für dieses Update, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie.
Börsenradio Network AG.